Es geht heute um das Wirken des Messias. Also was er getan hat und wie er es getan hat und wo er es getan hat. Fangen wir erstmal an mit dem Wo. Also nach den alten Propheten, und zwar nach Micha 5, sollte der Messias wo geboren werden? In Bethlehem. Bethlehem Ephrata, das heißt in Judäa. Und dann ist es doch eigentlich auch zu vermuten, dass er da angefangen hat mit seinem Wirken. Ist aber nicht so. Wo hat er begonnen? Wenn ich in Bethlehem, dann in der Nachbarstadt, in Jerusalem, da ist schließlich die ganze jüdische Elite. Auch nicht richtig. Er hat angefangen im Norden, weit weg. Ich habe hier die Karte von Israel versucht auszuskizzieren. Hier ist Judäa, hier ist Galiläa und hier in der Mitte ist noch ein Gebiet, das nennt sich Samaria, heute Schomron. Und Jerusalem ist hier das eine J und hier das andere J ist Jericho. Und Schomron, Samaria, hat man gemieden. So, wenn es irgend ging, hat man das gemieden, dort durchzugehen. Ich habe hier grüne Hügelchen aufgemalt und rote Hügelchen. Die Grünen stehen dafür, dass sie bewaldet waren, damals, heute nicht mehr. Das ist durch das Baumgesetz 600 noch was nach Christi geschehen. Da der erste Kalif hat Geld für jeden Baum, also Steuern für jeden Baum erlassen und dann sind alle Wälder abgeholzt worden. Heute ist hier wieder versucht aufzuforsten, aber die zweite Hälfte hier von den Hügeln ist rot. Und die war auch damals schon rot, nämlich Wüste. Die Wüste Juda. Und durch die Wüste konnte man nicht gehen. Und durch das grüne Gebiet von Samaria wollte man auch nicht gehen. Also ist man hier herum erstmal herunter von plus 800 Meter auf minus 400 Meter und dann von Jericho entlang am Jordan bis nach Galiläa. Und dieser Weg sind 250 bis 300 Kilometer, je nachdem, wo man dann in Galiläa hin wollte. Also eine ganz hübsche Strecke. Und nur erreichbar durch diesen engen Korridor am Jordan. Ja, gibt es dafür eine Vorhersage im Alten Testament? Das ist jetzt die Frage. Wir sind ja beim Thema Verheißungen. Gibt es da eine Verheißung aus dem Alten Testament, dass der Messias nicht in Judäa, Jerusalem angefangen hat, sondern dort oben in Galiläa? Also schlagen wir mal auf, Jesaja 8. Jesaja 8, das fängt Vers 23 an und geht dann bis Kapitel 9, Vers 1.
8, 23, warum wird es bei 22 aus?
Jesaja 8.
Ja, 22 ist das letzte.
Wer hat noch mehr? Wer kann mehr bieten?
Das ist eine andere Verszählung teilweise in dem
Film. Okay. Ja, Johannes, liest du mal vor.
Doch es bleibt nicht dunkel über dem, der von Finsternis bedrängt ist. Hat die frühere Zeit im Land der Stämme Sebulon und Naphtali auch Schande gebracht, so bringt die spätere den Weg am Meer wieder zu Ehren. Auch das Gebiet östlich des Jordan, wo die Fremden wohnen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen.
Ja. Das große Licht, das ist der Messias. Eine Bezeichnung für den Messias. Also im Land der Finsternis. Warum Land der Finsternis? ist es dort finster und in Judäa hell? Das ist eine ganz einfache Antwort, wenn man schon mal in Israel gewesen ist. Im Land der Finsternis. Dort ist einfach Vulkangebiet, ehemaliges Vulkangebiet, und überall gibt es schwarzen Stein, schwarzen Tuffstein. Damit baut man, damit hat man früher Straßen gebaut. Überall ist es schwarz. Das Land der Dunkelheit oder der Finsternis ist ganz einfach das Gebiet von Naphtali und Zebulon. Das ist genau dieses Gebiet, Galiläa. Ja, und die Bestätigung, die haben wir dann, nun gut, in Matthäus 4 natürlich, wo Jesus dann beginnt in Kana, dieses erste Wunder vom, er macht Wein aus Wasser auf der Hochzeit. Und dann ist er ja nicht mehr in Nazareth, sondern am See Genezareth.
Kapernaum.
In Kapernaum herum. Und das ist alles dort. Und Kapernaum, wenn ihr mal Bilder von Kapernaum seht, alles schwarz. Die ganzen Gebäude sind schwarz. Alles, was man ausgegraben hat, alles dieser schwarze Tuffstein. Die einzige Ausnahme ist die Synagoge. Weißer Kalkstein. Die muss damals richtig gestrahlt haben in diesem Ort. Und dieser Kalkstein, der kam von weit her. Den hat man transportieren müssen. Und Transport, Steintransport, war damals wirklich eine Sache nur für die reichen Leute. Wer hat diese Synagoge gebaut? Es muss ein reicher Mann gewesen sein. Ja, und tatsächlich wird uns gesagt, ein Mann, ein Römer, hätte diese Synagoge gebaut und Jesus soll sich diesem Römer annehmen. Warum? Weil sein Knecht, ich glaube, sein Knecht war es. Ja, weil sein Knecht krank ist. Ja, genau. Er hat diese Synagoge finanziert im Land der Finsternis. Eine weiße Synagoge. Okay. Das zur Frage, wo Jesus angefangen hat und jetzt, wie er angefangen hat. Wie ist er in der Öffentlichkeit aufgetreten? Nun, die Juden haben erwartet, dass der Messias vom Himmel runterkommt, als erwachsener Person. Ja, das haben sie gedacht, würde plötzlich auftauchen als Mensch. Das lesen wir in Johannes 7, 24. Vielleicht schlagen wir das kurz mal auf. Das ist ein interessanter Text. Johannes 7, 24. Johannes 7, 27. Nicht 24. Diesen aber kennen wir, woher er ist. Und damit meinen die führenden Juden Jesus. Wenn aber der Christus kommt, also der Messias, so weiß niemand, woher er ist. Das behaupten sie. Es war also weit verbreitet, dass der Messias plötzlich als Erwachsener kommt, wie ein Engel oder wie Adam und Eva, so haben sich das vorgestellt. Die wurden ja auch nicht als Kind geboren. Oder wie Melchisedek. Ja, der wird von ihm gesagt in Hebräer 7, dass er keine Eltern hatte und kein Geschlechtsregister. Das ist für die immer sehr wichtig, Geschlechtsregister zu haben. Dann war man ein ganz normaler, profaner Mensch.
Und das ist ja in den Spenden, dass der Herr doch gesagt hat, wenn ich es recht weiß, er kommt genau wie beim zweiten Mal, er kommt genau so wieder, wie er gegangen ist. Und gegangen ist er ja auch
so wie es so kommen wir noch. Ja, gut. Also, wenn Jesus wirklich als erwachsener Mensch gekommen wäre, dann hätte er vielen Menschen großen Kummer erspart. Ich denke da erstmal an die Maria, die Mutter von Jesus. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie vorehelichen Geschlechtsverkehr hatte, weil sie ja plötzlich mit einem dicken Bauch angekommen ist aus Judäa nach Nazareth. Und der Josef war ein frommer Mann. Auch er hatte Probleme, ein schwangeres Mädchen zu heiraten. Das hat man normalerweise nicht gemacht als frommer Mann. Auch die Flucht nach Ägypten und der Mord an den Säuglingen von Bethlehem und Umgebung wäre nicht nötig gewesen, wenn Jesus als erwachsener Mann auf die Erde gekommen wäre. Warum hat Gott das dann trotzdem gemacht? Er hat es aus Liebe gemacht. Und zwar aus Liebe zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, den Priestern und den Leviten. Also kurz gesagt, aus Liebe zu dem jüdischen Establishment. Er wollte dieses jüdische Establishment nicht unter Druck setzen. Ja, Gott ist niemand, der jemanden unter Druck setzt. Gott macht das nicht. Gott ist Liebe. Und wenn Jesus als erwachsener Mensch auf die Erde gekommen wäre, dann hätten die frommen Juden, also oder die, die sich für fromm gehalten haben, zähneknirschend Jesus als Messias anerkennen müssen, wären massiv unter Druck geraten. Und das wollte Gott nicht. Gott möchte nur Freiwillige. Er liebte diese Menschen so sehr, dass er ihnen die Freiheit lassen wollte, Jesus anzunehmen oder ihn abzulehnen. Und dazu musste es so aussehen, als ob Jesus ein ganz natürlicher Mensch war. Anders ging es nicht. Er brauchte eine irdische Mutter, er brauchte einen Adoptivvater und damit ein Geschlechtsregister, was für Juden sehr wichtig ist. Denn sonst wäre er nicht ein normaler Mensch gewesen. Und er brauchte einen Herkunftsort. Und dieser Herkunftsort war Nazareth, weil die meisten Juden, vor allem diese Frommen, wussten halt nicht, dass er in Bethlehem geboren war. Wahrscheinlich durch die Flucht nach Ägypten ist das verloren gegangen, dieses Wissen. Oder er hat es auch nie gesagt. Er kam einfach aus Nazareth und alle haben gemeint, er wäre Nazarener. Also aus diesem Grund, nur aus diesem Grund, kam Jesus als kleines, hilfloses Baby auf die Welt. Okay, also die Juden hatten erwartet, dass der Messias vom Himmel runterkommt, plötzlich als erwachsener Mensch auftaucht, sofort die Führung der ganzen jüdischen Elite samt Talmud übernimmt und die Römer aus dem Land schmeißt. Das hatten sie erwartet. Aber genau das ist nicht geschehen. Warum haben die frommen Juden das nicht gewusst, dass Jesus anders, dass der Messias anders kommen würde? Da habe ich mich mal gefragt und ich habe dazu Bibelstellen gefunden. Sacharja, Kapitel 9, Verse 9 und 10. Jubile laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich. Und Vers 10, und ich rotte die Streitwagen, also dieser Messias, rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet und er verkündet Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht vom Meer zu Meer, vom Strom zu Strom bis an das Ende der Welt. Oder eine andere Bibelstelle, die Sie auch gekannt haben, Psalm 2, Vers 7 bis 9. Lasst mich die Anordnung Jahwes bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Das hatten sie erwartet. Ja. Sie hatten also zu Recht erwartet, dass der Messias ein Herrscher sein würde, der hart durchgreift. Durch diese Bibelstellen. Haben die was übersehen? Christine, hast du Sacharja 9 noch aufgeschlagen?
Ja, nee. Und wenn es habe ich einen
Aufschlag. Sacharja 9, haben Sie da was übersehen? Ich habe Vers 9 nur den Anfang gelesen. Ich habe nur gelesen, juble laut, Tochter Zion, jauchzt, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er. Aha, da haben sie was übersehen. Demütig ist exakt das Gegenteil. Und auf einem Fohlen reitend. Das war gar nicht auf, also nicht hoch zu Ross, sondern auf einem kleinen Eselchen. Das war exakt das Gegenteil und das haben sie nicht auf dem Schirm gehabt. Jesus geht den unteren Weg. Elisabeth. Elisabeth, das kommt noch. Das, was du gesagt hast, ja? Das kommt noch, dass Jesus der Herrscher ist und dass er alle mit dem eisernen Stab regiert. Dass er Frieden auf Erden macht. Dass er den Krieg abschafft. Das kommt alles. Wann kommt das? Das steht noch aus, ja. Beim zweiten Kommen von Jesu. Ja. Gut, jetzt hatten wir, wo der Messias kommt, die Verheißung, und dann, wie er angefangen hat. Jetzt, was er getan hat, das ist das Dritte. Er hat Wunder getan, das wurde vorhergesagt. Wir schauen uns dazu einen Jesaja-Text an. 35.
Tim, ja? Sie haben ja aber den Jesaja ignoriert.
Wie meinst du das?
Jesaja 59, Vers 5. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat und so weiter. Mhm. Da steht drin, dass er als Kind kommt.
Dass er als Kind
kleines kommt. Baby kommt. Mhm. Das haben sie ignoriert.
Okay, ja. Das haben Sie vielleicht auch nicht auf dem Schirm gehabt, ja. Also, Vers 5. Und 6, richtig, und 6 dazu noch.
Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde.
Ja, das kommt noch. Also das Letzte kommt noch mit dem Wasser. Oder ist vielleicht jetzt schon passiert, das wissen wir nicht. Jedenfalls das, die anderen Dinge, der Blinde, der Taube, der Lahme und der Stumme. Wir haben hier 4 Kranke. Und in Jesaja 29 wird das noch ergänzt. Vers 24. Und die mit irrendem Geist werden Einsicht kennen und Murrende werden Belehrung annehmen. Mit irrendem Geist, damit sind auch damals die bösen Geister, also die von bösen Geistern geplagten Leute, so muss man sagen, dazu gezählt worden. Das heißt auch, dass Jesus dann Leute von Dämonen befreit hat. Ja, die Erfüllung, da schauen wir uns ein paar Bibelstellen kurz an. Ein Blinder in Johannes 9, und zwar ist das ein Blindgeborener sogar. Und das ist ein Wunder, das Jesus hier getan hat, das eigentlich nur der Messias tun konnte. Das wussten die Pharisäer eigentlich auch. Dann Markus 2. Da kommt ein Gelähmter. Die Heilung eines Gelähmten in Kapernaum. Ja, dieser Gelähmte, der wird von 4 Leuten getragen, auf das Dach gehievt und dann ein paar Platten rausgehoben aus dem Dach und den Mann runtergelassen, der Gelähmte. Und dann ein Tauber, Markus 7, ein paar Kapitel weiter. Und das war nicht nur ein Tauber, sondern auch ein Taubstummer gleichzeitig. Ja, ich will das nicht vorlesen, wir haben noch mehr Bibelstellen. Kapitel 9, 32 bis 34. Nein, das kann nicht sein. Ein Moment, das ist Matthäus, Entschuldigung, Matthäus 9, 32 bis 34, so, jetzt haben wir es. Ja, die Heilung eines stummen Besessenen. Normalerweise musste man mit dem Dämon reden, musste man ihn ansprechen und ihn dann in die Hölle schicken, in den Feuersee. Aber wenn dieser Dämon den Mann so befallen hat, dass er nicht sprechen konnte, dann konnte man das nicht machen. Und Jesus sagt, dass man solche Dämonen nur durch Gebet, durch Fasten austreiben kann. Und die Jünger der Pharisäer, ist interessant, dass von denen die Rede ist, dass sie tatsächlich auch manchmal Dämonen ausgetrieben haben. Matthäus 12, 27 steht das. Die konnten solche Dämonen nicht austreiben. Und deshalb sagen die Leute hier Vers 34, er treibt die Dämonen, Vers 33, und die Volksmenge wunderte sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Ja, also sie haben so etwas noch nicht gesehen. Sie haben schon Dämonenaustreibungen gesehen und das hat anscheinend auch funktioniert. Wir wissen es nicht genau, ja. Aber so etwas, dass ein stummer Dämon ausgetrieben wurde, das hatten sie noch nicht gesehen. Und damit das Volk jetzt nicht plötzlich Jesus hinterherrennt, als Messias ihn anerkennt, haben die Pharisäer schnell dazu gesagt, in Vers 34 kommt jetzt, die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Ja, das haben sie als Argument ganz schnell vorgebracht. Das ist natürlich Quatsch gewesen. An anderer Stelle beweist Jesus ihnen dann, dass es nicht so sein kann. Ja, und noch etwas wurde vorhergesagt. Und das finde ich besonders spannend. Psalm 72. Psalm 72, 12 bis 14. Wird über den Messias gesagt, denn retten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden und den, der keinen Helfer hat. Er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen, und das Leben der Armen wird er retten. Aus Bedrückung und Gewalttat wird er ihr Leben erlösen, denn ihr Blut ist kostbar in seinen Augen. Hat Jesus arme Leute unterstützt? Hat er Geld den armen Leuten gegeben? Euch ist kein Vers bekannt? Nein. Wie ist es mit Johannes 13, 29. Vielleicht schlagen wir das kurz mal auf. Ich mache jetzt mal hier rein. Johannes 13. Das ist mitten in dem Fest, in dem Pessachfest. Und zwar Vers, was habe ich hier? 29, ja, genau. Also, ja, Jesus sagt zu Judas Ischariot was und darauf geht er los. Und jetzt denken die Jünger, dass Jesus zu ihm gesagt hätte, kaufe was wir für das Fest benötigen oder dass er den Armen etwas geben soll. Ja, dass er den Armen etwas geben soll vom Geld, von ihrem Geld in der Kasse. Interessant. Also es ist vielleicht nicht ganz ausgeschlossen gewesen, dass Jesus tatsächlich armen Leuten auch Geld gegeben hat. Aber ob Jesus das wirklich getan hat, wissen wir nicht. Jesus selber spricht von armen Leuten. Matthäus 11, Vers 5. Und da geht es um was ganz anderes. Das finde ich jetzt sehr spannend. Matthäus 11, Vers 5. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Also das ist das, was wir bis jetzt auch hatten. Dann Untote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündet. Ja, brauchen die gute Botschaft, wenn sie arm sind? Das ist die Frage. Eigentlich brauchen sie doch Geld.
Der hat ja immer von sich auf ein Brot gesprochen.
Ja, und er hat auch mal Brot vermehrt. Für gleich 5.000 und dann nochmal für 4.000. In der Bergpredigt sagt Jesus etwas in diesem Zusammenhang. In Vers 3, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Er meint also eine ganz andere Sorte von Armen. Arme im Geist. Er meint nicht geistig Verwirrte oder so, sondern und auch geistliche Arme meint er auch nicht, sondern geistig Arme. So, jetzt was ist das? Geistig Arme. Gab es denn auch geistig reiche Leute?
Pharisäer und die Schriftgelehrten.
Aha, warum?
Die haben ja alles gewusst und haben sich ihre eigenen Gesetze gemacht.
Und haben gedacht, sie sind sie die wissen's. Kings. Ne? Sie wissen, sie kommen in den Himmel, weil sie die Gebote so befolgen, wie man sie befolgen kann nur. Sie interpretieren die Tora durch ihre rabbinischen Vorschriften, diese Zusatzvorschriften, das, was man heute Talmud nennt. Ja, das hat damals angefangen. Genau. Die Pharisäer hatten ein hohes Geistesstudium hinter sich. Das war ein geistiger Klimmzug, dieser Talmud. Hohe Geisteswissenschaft. Die Armen im Geist dagegen, das waren für diese Leute, die sich weigerten, das Talmud-Studium aufzunehmen. Das waren die armen Juden von ihrer Seite her gesehen, ja, die geistig arm waren. Auf die schauten die Schriftgelehrten und Pharisäer herab. Warum weigerte sich das Volk, diese Zusatzvorschriften ernst zu nehmen, den Talmud anzunehmen, darin zu lernen? Warum? Nun, sie haben ja gesehen, wie scheinheilig die Pharisäer waren. Und so wollten sie nicht werden. Also blieben sie lieber die Armen im Geist. Ganz einfach. Die Armen im Geist. Und Jesus hat sich um die Armen im Geist gekümmert. Und jetzt lese ich nochmal diesen Vers aus Psalm 72 vor. Und dann kommt er uns ganz anders vor. Er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen, und das Leben der Armen wird er retten. Aus Bedrückung. Die Pharisäer haben die Leute bedrückt. Ja. Aus Bedrückung und Gewalttat. Auch das haben die Pharisäer gemacht. Vor allem die Witwen und Waisen haben sie oft bei Gerichtsverhandlungen um ihr Erbe gebracht. Wird er ihr Leben erlösen, denn ihr Blut ist kostbar in seinen Augen. In den Augen Jesu war das Blut der einfachen Juden kostbar. Und für sie hat er gepredigt. Für sie hat er in der Bergpredigt gesagt, wie er sie liebt. Und er hat in der Bergpredigt eine Vorschrift nach der anderen von den Pharisäern zunichte gemacht. Hat immer gesagt, so und so, aber ich sage euch. Ja, das ist da hat er wirklich die Leute befreit von diesem Joch, von dieser Unterdrückung von den Pharisäern. Und die Pharisäer, die waren erbost. Die haben die Welt nicht mehr verstanden. Sie wollten ja diejenigen sein, die hochgeistlich und religiös richtig, also diejenigen sind, die auf jeden Fall in den Himmel kommen. Und jetzt kommt da so einer her, der sagt das Gegenteil. Und er sagt, man kommt so in den Himmel, ganz ohne diesen Klemmzug. Ja, das war diese frohe Botschaft, von der Jesus auch in Matthäus 11 spricht, als er den Jüngern des Johannes, also Johannes des Täufers, sagt, Amen wird das Evangelium verkündet. Das Evangelium, die freimachende Botschaft, das war für die einfachen Juden die freimachende Botschaft für die armen Leute, für die unterdrückten Leute, könnte man vielleicht sagen. Ja, und der Messias sollte auch nach den Verheißungen des Alten Testaments ein großer Prophet sein. 5. Mose 18 steht das. Und tatsächlich hat Jesus einige Voraussagungen gemacht. Vor allem natürlich sind die Aussagen ganz besonders für uns, die wir nachprüfen können. Ja, und 70 nach Christi wurde ja der Tempel geschliffen und da blieb nicht ein einziger Stein auf dem anderen. Und genau das hatte Jesus vorhergesagt. Warum blieb da kein einziger Stein auf dem anderen?
Da war doch Gold, da war inzwischen drei Stück, habe ich schon mal erzählt.
Oben am Rand vom Tempel war Gold, genau. Und dieses Gold, als es brannte, lief in alle Ritzen hinein, zwischen die Steine. Und die römischen Soldaten haben sich das Gold genommen und haben deshalb alles auseinandergenommen an Steinen, um an das Gold zu kommen. Das ist ein Grund, ne? Also, und ja, diese Erfüllung, die ist tatsächlich geschichtlich. Ja, jetzt noch eine Vorhersage aus dem Alten Testament. Nämlich, wie war die Reaktion Israels auf den Messias? Auch das wird vorhergesagt im Alten Testament. Wie war diese Reaktion? Die Seine nahmen ihn nicht auf. Also alle Juden nahmen ihn nicht auf?
Jeden Fall Nazareth.
Nazareth hat
Prophet, ja. Stadt.
Okay. Ich denke da an den Blinden in Jericho, Bartimäus. Was hat er gesagt?
Du Sohn Davids, erbarme dich mein.
Du Sohn Davids. Jesus, du Sohn Davids. Und damit hat er ein Tabu gebrochen. Weil das durfte man nicht sagen, sonst wurde man exkommuniziert. Er war Jeschua ben Josef und nicht Jeschua ben David. Ja. Und dieser Blinde hatte nichts zu verlieren. Absolut nichts zu verlieren. Der hat die Wahrheit gesagt. Und wenn er die Wahrheit wusste, dann wussten es eigentlich also die Reaktion der Menschen, vor allem diejenigen, die ihm in Scharen gefolgt sind, und es waren ja bis zu 5000 Männer auf einmal an einer Stelle, das waren Leute, die haben ihn angenommen. Die haben ihn nicht abgelehnt. Warum steht dann da, und die Seinen nahmen ihn nicht auf? Das waren die führenden Juden. Die haben ihn nicht aufgenommen. Das war das jüdische Establishment. Also wir müssen differenzieren. Es gibt zwei Gruppen. Und diese Gruppen sind scharf getrennt gewesen. Oder vielleicht nicht. Ja doch, es gab ein paar Pharisäer, die haben aus Angst, damit sie nicht exkommuniziert werden, nichts gesagt. Die sind heimliche Verehrer Jesu gewesen. Aber ansonsten war das Volk gespalten. Die Reaktion war gespalten. Und dass das jüdische Establishment den Messias nicht annehmen würde, das war tatsächlich auch vorhergesagt. Und zwar auch im Jesaja. Jesaja 49, Vers 7. Wer möchte das mal vorlesen?
So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem von jedermann Verachteten, zu dem Abscheu der Nation, zu dem Knecht der Herrschenden. Könige werden es sehen und aufstehen und Fürsten anbetend niederfallen um des Herrn Willen, der treu ist, um des heiligen Israels Willen, der dich auserwählt hat.
Ja, also hier wird ganz klar von Jesus erzählt, aber die erste Hälfte von diesem Vers, eine Verschmähung, Verachtung, Verabscheuung, und die zweite Hälfte dann, und das ist, wenn Jesus dann wiederkommen wird, ja, dass er als König und als Oberster für alle da sein wird und alle werden sich niederwerfen vor ihm. Ja, also diese Verabscheuung, die wurde vorhergesagt. Und sehr interessant ist, dass es zwei Psalmen gibt, nein, sogar mehrere, wo man sozusagen den Messias klagen hört über diesen Zustand, dass er gehasst wurde. Psalm 109, 3 und 4, vielleicht diese Stelle exemplarisch. Psalm 109. Vers 3 und 4.
Sie umringen mich mit gehässigen Worten und bekämpfen mich ohne Grund. Dafür, dass ich sie liebe, sind sie mir Feind.
Ja. Ja, also Jesus hat sie geliebt. Und indem sie sich sogar frei entscheiden durften, ob er der Messias ist oder nicht, ob sie ihn annehmen wollten oder nicht. Und sie haben ihn gehasst. Psalm 35 hört man den Messias klagen, dass man ihm Fallen stellen wird. Psalm 35, Vers 7. Johannes?
Dann gottlos haben sie mir Fallen gestellt, eine Grube gegraben, ein Netz gelegt.
Grundlos steht bei dir, ja? Ohne ja. Ursache, ja. Und wie ist das in Erfüllung gegangen? Naja, wir kennen ja viele Geschichten, im Grunde ist das mehrmals in Erfüllung gegangen. Wo es heißt, und sie kamen und versuchten ihn. Ja, und dann haben sie ihm irgendwelche Fragen gestellt, die er so oder so bei der Beantwortung dann negativ beantwortet hätte. Und Jesus hat sich oft ganz einfach souverän über diese Fragen hinweggesetzt, weil er ja in die Herzen der Menschen schaut und weil er gemerkt hat, dass er in eine Falle tappen sollte. Im Psalm 31, 13 hört man den Messias klagen, dass man ihn umbringen wird.
Ich bin in Vergessenheit geraten, aus dem Sinn gekommen wie ein Toter, bin geworden wie ein zertrümmertes Gefäß.
Ja. Ja, und das wissen wir ja, dass Jesus als unser Erlöser am Kreuz gestorben ist. Und in anderen Bibelstellen wird das auch ausgedrückt, zum Beispiel Psalm 22, den Jesus ja auch am Kreuz gebetet hat: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder oder dann Jesaja 53, wo auch vom Tod Jesu die Rede ist. Okay, das hier war heute jetzt das letzte Mal, dass wir über die Verheißung in Bezug auf Jesus im Alten Testament eine Bibelstunde hatten. Ab dem nächsten Mal bis Ende des Jahres werden wir auch Verheißungen haben, aber Verheißungen, die wir dann persönlich nehmen dürfen, persönliche Verheißung, die Gott uns einfach gegeben hat. Sicher auch eine sehr schöne Sache. Ja, also jetzt will ich trotzdem noch eine Frage stellen. Warum haben wir die Verheißung auf Jesus im Alten Testament durchgenommen? Warum haben wir das gemacht im letzten halben Jahr?
Damit unser Glaube gestärkt wird, weil wir die Erfüllung gesehen haben. Die Erfüllung im Neuen Testament dann quasi lese, weil das Geschichte ist, weil das so war, was vorher gesagt wurde.
Sozusagen als Beweis, ja? Als Beweis für die Existenz Gottes und für die Wahrhaftigkeit der Bibel. Brauchen wir das als Christen? So ein Beweis?
Ist immer auferbauend.
Ja. Gut, ja.
Ich denke schon, sonst hätte es Gott nicht aufgeschrieben.
Okay.
Wahrscheinlich umsonst, das ist alles aufgeschrieben.
Ja.
Es kann auch manchmal hilfreich sein, wenn man jemand, der nicht an Gott glaubt, das zeigen kann.
Ja.
Dass es Vorhersage ist und dass es eingetroffen ist. Mhm. Über Tausende von Jahren.
Für das Volksheil. Dass es eigentlich dann keine Entschuldigung hat. Also, Jesus sagte, glaube ich, ein paar Mal, wenn ihr, wenn dieser Mose berufen, sagt er, wenn ihr euch Mose berufen würdet, der würde dann mir glauben, sozusagen, weil dann im Alten, wenn da schon von ihm der Rede ist.
Ja, genau. Ja. Ja, das ist auch ein Grund. Und ich denke, es gibt noch einen tieferen Grund. Nämlich diese Hinweise oder Verheißungen vom Alten Testament, die zeigen uns, wie eng das Alte Testament mit dem Neuen Testament verknüpft ist. Ja, es geht um den großen Bogen der Erlösung, vom Schöpfung, Sündenfall bis hin zum Endgericht und dem himmlischen Jerusalem. Es geht um einfach unsere Glaubensgewissheit, dass wir Erlöste sind. Und das geht es auch bei diesen Verheißungen. Wir können uns gewiss sein, dass wir im Himmel bei Gott landen werden.